Guten Abend, schön wieder mal bei euch zu sein. Ich möchte kurz beten mit uns. Ja, lieber Vater im Himmel, wir haben von deinem Vaterherz gehört und hab Dank, dass es echt ist. Hab Dank, dass du für jeden von uns ein Vaterherz hast, der hier sitzt. Hab Dank, dass du für jeden von uns ins Wasser springen würdest. Hab Dank für diese Liebe, die wir nie begreifen, aber die uns auch nie verlassen wird. Bitte dich, dass du uns segnest heute Abend. Amen.
Amen.
Ja, ich möchte einen ganz bekannten Psalm vorlesen heute. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, von den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite, und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage will sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen, ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Soweit das Wort Gottes. Es geht in diesem Psalm um den Rettungsschirm Gottes. Und ich möchte als These mal voranstellen, dass dieser Rettungsschirm der einzige echte Rettungsschirm ist, der einzige, der was taugt. Alles andere wird sich früher oder später zeigen, wird es nicht taugen. Das ist Mas These. Psalm 91. Früher, als unsere Kinder noch klein waren, da haben wir oft so ein Kinderlied gesungen. Keine Angst, ich will hier nichts vorsingen, bei meiner Musikalität will ich nicht in die Flucht schlagen, aber der Text ist noch so schön. Seht mal meinen Regenschirm, ist er nicht schön? Jetzt kann ich bei jedem Wetter auf die Straße gehen. Klapp, ich spann ihn auf über meinen Kopf, und nun kann es regnen, Tropf, Tropf, Tropf. Rennt dann jemand ohne Schirm an mir vorbei, ruf ich, unter meinem Schirm ist noch ein Plätzchen frei. Dann halte ich den Schirm über unserem Kopf, nun kann es regnen, Tropf, Tropf. Doch den allerschönsten Schirm, den es nun gibt, den hat unser Vater in dem Himmel, der uns liebt. Unter seinem Schirm sind wir wohl bewacht. Er ist über uns bei Tag und Nacht. Psalm 91. Wer wird ihn wohl geschrieben haben? Die einfachste Art und Weise, bei einem Psalm nachzuschauen, wer der Autor ist, ist, wenn es da drin in den ersten Versen steht. Zum Beispiel Psalm 90, da kann man schön lesen, ein Psalm von Moses, des Mannes Gottes. Leider hat Psalm 91 keine solche Einleitung, sodass wir nicht direkt den Autor bestimmen können. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Man kann schauen, wo der Psalm sonst noch zitiert wird. Und manchmal kann man auch so indirekt den Verfasser bestimmen. Zum Beispiel Psalm 2 hat nicht, nennen den Verfasser nicht in der Einleitung, aber in Apostelgeschichte wird er als David genannt. Leider finden wir auch hier nicht den Verfasser. Und durch diese Methode, es gibt noch eine dritte Methode, die im Judentum in der alten rabbinischen Tradition verankert ist, dass man, wenn man einen Psalm begegnet, wo kein Verfasser genannt wird, dass man entweder vorwärts oder rückwärts zum nächsten Psalm geht, der einen Verfasser kennt, der genannt wird, und der ist dann sehr wahrscheinlich auch der Verfasser des unbekannten Psalms. Und nach dieser Methode wäre Moses der Verfasser von Psalm 91, weil er im Psalm 90 als Verfasser eindeutig bestimmt wird und erwähnt wird. Es gibt noch einen internen sprachlichen Hinweis darauf. Es gibt einen interessanten Vers im Psalm 91, Vers 14. Dieser Vers 14 Er liebt mich, lesen wir hier, darum will ich ihn erretten. Eigentlich der Ausdruck im Urtext kann man auch umschreiben mit dem Ausdruck, er klammert sich mit seiner Liebe an mir. Er klammert sich mit seiner Liebe an mir, darum will ich ihn erretten. Und mehr oder weniger der gleiche Ausdruck, der kommt auch vor in 5. Mose 7, Vers 7, von Moses geschrieben, wo Gottes Liebe beschrieben wird. Ein sehr schöner Vers. Dort steht, nicht weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Weil der Herr euch liebt. Da steht auch dieser Ausdruck, weil der Herr sich mit seiner Liebe an euch klammert. Ganz interessanter Vers. Das wäre ein interner Nachweis, dass der Verfasser von Psalm 91 Moses ist. Aber das ist nicht das Hauptthema heute. Wie wirkt der Psalm 91 auf dich? Oder anders formuliert, wie schaffen wir, eine gesunde Beziehung zum Psalm 91 zu bekommen überhaupt? Denn dieser Psalm erscheint in seinen Aussagen so abgehoben, so utopisch, so weltfremd, dass eine Glaubenskrise in Anmarsch ist, sobald wir uns damit näher befassen. Ist so nicht so? Vielleicht brauchen wir einen modernen Theologen, der uns erklärt, warum der Psalm 91 was ganz anderes meint, als da steht, und warum es nicht für uns geschrieben wurde. Was meine ich damit? Der Vater, eine Angestellte von mir, ein herzensguter Christ, hat in der Gemeinde Bibelstunden geleitet. Zuerst kam die Zuckerkrankheit, dann der Krebs. Und die Tochter sagte zu mir in Tränen, er hat so viel für den Herrn getan. Konnte der Herr nicht davor bewahren? Ihm noch etwas mehr Leben schenken?
Er ist letztes Jahr gestorben. Aus unserer Gemeinde in Offenbach, eine junge Mutter mit 5 Kindern, sehr engagiert evangelistisch, so großes Herz für die Verlorenen, die ohne Jesus leben, bekam erst die Diagnose Krebs. Kurze Zeit später der nächste Schlag, der Ehemann hat sie verlassen. Wir hatten Missionare zu Besuch über Silvester. Die erzählten mir, der Leiter der christlichen Schule in Bielefeld hatte 2 Töchter. Die erste hatte vor 3 Jahren verloren durch Leukämie. Die zweite letztes Jahr durch eine Herzmuskelentzündung. War über Nacht einfach tot. Vor vielen Jahren erinnere ich mich an einen Bibelschullehrer, den ich sehr geschätzt habe. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Namen schon mal gehört, Bernhard Repsch. Ich weiß gar nicht mehr, ob er in Prag oder in Wiedenest war. Ich weiß nicht mehr. Ich hatte mal eine seiner Vorlesungen besucht. Er hatte einen schrecklichen Autounfall gehabt. Ein Motorrad ist ihm voll da in die Seite reingefahren. Und er war stark behindert und er musste neu erlernen, zu reden überhaupt, Worte zu artikulieren. Jetzt ist er schon lange beim Herrn. Und ich glaube, solche schmerzhaften Beispiele würden jedem von uns einfallen. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. Meine These eingangs, der Rettungsschirm Gottes ist der einzig richtige, der einzig echte Rettungsschirm. Stimmt das überhaupt? Sollte er sich als löcherisch erweisen? Es gibt kein Herzensleid, was größer wäre, wenn man eine Hoffnung hat und darin enttäuscht ist. Sprüche 13, Vers 12. Hoffnung, die sich verzögert, macht das Herz krank. Sollten wir enttäuscht werden, wenn wir uns die Hoffnung auf diesen Psalm setzen? Wisst ihr, es gibt einen Autor von Ehebüchern in den USA, und er hat die allererste Ursache für Ehescheidungen genannt. Und das ist überraschenderweise nicht Geld, auch nicht Sex, auch nicht Machtkämpfe, schlicht und einfach die Enttäuschung. Du bist anders, als ich gehofft habe, dass du wärst. Das ist Scheidungsgrund Nummer 1. Denken wir manchmal auch über Gott so? Gott, du bist nicht derjenige, den ich mir vorgestellt habe. Er liebt mich, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Wenn 1000 fahren zu deiner Seite, 10.000 zu deinen Rechten, es wird dich nicht treffen. Rabbi Eli Wiesel war ein Jude mit einem sehr starken Gottesglauben.
aber durch die Holocaust-Erlebnisse im KZ verschwand sein Glaube. Als er das erlebte und sehen konnte, wie unfair es zuging damals, er entschied für sich, Gott kann es nicht geben. Oder wenn es einen gibt, warum tut er nicht abdanken und jemand anderem seinen Dienst überlassen, der kompetenter wäre?
Anderer Rabbi, Harold Kushner, hat ein Buch geschrieben, ziemlich ein Bestseller. When bad things happen to good people, wenn schlimme Sachen passieren für anständige Menschen. Der Hintergrund war, dass sein Sohn, sein einziger Sohn, starb aufgrund einer sehr seltenen Krankheit. Das nennt sich Progeria, dass man sehr schnell altert, schon als junger Mann da altert und stirbt. Und sein Schluss in dem Buch ist, Gott ist gerecht und hat alle Hände damit zu tun, gerecht zu bleiben, aber er ist nicht allmächtig. Er kann Leid nicht aufhalten. So kennen wir unsere Bibel nicht. Aber vielleicht können wir uns ein bisschen vorstellen, was in den Herzen dieser Menschen geschieht, wenn diese Menschen Psalm 91 lesen. Gibt es vielleicht ein anderes Problem mit Gott? William Penn, der Gründer von dem Staat Pennsylvania, von dem schreibt man, dass er sehr populär war bei den Indianern. Und einmal haben die extra für ihn ein Fest organisiert. Und die waren total happy, total fröhlich beieinander. Ich weiß nicht, ob die Friedenspfeife noch geraucht haben oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben die ihm versprochen, William, morgen, wir wollen dir ein Geschenk machen. Das Land, was du erlaufen kannst in einem Tag, das kriegst du geschenkt von uns. Gesagt, getan. William stand sehr früh auf und machte sich auf den Weg und kam zurück und fand sehr erstaunte Indianer vor. So haben wir es gar nicht gemeint. Das war nur so eine Redensart von uns. Aber naja, weil du es bist, die haben tatsächlich ihm dieses Land geschenkt. Das war ein großer Teil von der Stadt Philadelphia, was heute noch ist. Vielleicht ist Gott genauso wie die Indianer. Er liebt mich, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Vielleicht mein Gott, ach, das ist nur so eine Redensart von mir. Bin ganz überrascht, dass du das als bare Münze nimmst. Wie kann Moses so einen Psalm schreiben, der so abgehoben und utopisch ist, so unrealistisch? Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolden wird. Liebe Geschwister, ich denke, dass Mose wirklich der richtige Autor war für diesen Psalm. Wenn wir überlegen, was Mose durchgemacht hat, wie Gott ihn eingesetzt hat, um das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei zu befreien, da war das so. Es gab einen riesen Unterschied in den Plagen Ägyptens zwischen dem Volk Israel und zwischen den Ägyptern. Zum Beispiel das Vieh der Ägypter wurde durch Plagen vernichtet, das Vieh vom Volk Israel nicht. Wenn 10.000 Stück Vieh von Ägypten fielen, von Volk Israel? Kein einziges. Das gleiche passierte mit der Ernte, mit Finsternis. Das gleiche passierte schließlich mit dem Erstgeborenen. Da war es wirklich so, dass als der Engel des Todes durch die Gassen Ägyptens ging, dass 10.000 fielen zu Rechten. Aber da, wo das Blut des Lammes am Türpfosten war, es wird dich nicht treffen. Und dann die Bewahrung, der Sieg am Roten Meer über das überlegene Heer Ägyptens. Moses Leben war Psalm 91. Auch David hat immer wieder erlebt, Bewahrungen Gottes gegen Goliath, gegen Saul, gegen seinen eigenen Sohn Absalom später. Und viele Missionare erleben das Tag für Tag. Wir hatten Besuch zu Weihnachten von anderen Missionaren aus Pakistan. Die machen eine wunderbare Arbeit dort. Die verbinden Mission, und zwar interessanterweise in Pakistan, nicht unter den Moslems hauptsächlich, sondern unter der hinduistischen Minderheit, aber Moslems auch. Und die verbinden das mit TB-Stationen, TB-Kliniken, wo Tuberkulose-Patienten behandelt werden. Das ist eine wunderbare Arbeit. Ja gut, und wenn ich die Frage, was gibt denn Neues bei euch, dann sprudelt es aber nur so raus von Bewahrungen Gottes in ihr Leben. Und das, die letzte hat mich sehr bewegt. Da hatte sich ein Mob gebildet. Und in Pakistan, ein Mob ist ein Mob. Das ist was sehr Gefährliches. Ja, da war vor kurzem in der Zeitung, dass so ein Mob so einen jemanden aus dem Gefängnis herausriss und lynchte und verbrannte, der den Koran beleidigt haben soll. So ein Mob hatte gerade dort in der Nähe eine katholische Kirche verwüstet. Und die stiegen in die Eisenbahn, um auch zu der Ortschaft zu gelangen, wo diese TB-Station war. Und die Missionare beteten. Was geschah? Die mehrheitlich muslimische Landbevölkerung drumherum, die gingen hin und die ketteten sich an den Schienen. So wie in Deutschland bei diesen Castor-Transporten, ne? Um den Zug aufzuhalten. Und die sagten diesem Mob, ich komme da nicht vorbei, denn diese Christen, die gehören zu uns. Die sind uns unserem Schutz. Die tun nur Gutes. Und so wurde dieser Zug des Todes aufgehalten. Und den Missionaren wurde kein Haar gekrümmt. Wie oft bin ich, wie oft bist du bewahrt worden? Ohne es zu merken. Gut, bei meinem Fahrstil, wenn ich Auto fahre, sowieso. Das ist ein Wunder, wenn ich irgendwo heil ankomme. Aber wie oft sind wir bewahrt worden? Wir haben es gar nicht gemerkt. Gut, wir haben ein gewisses Problem hier in dieser westlichen Welt, dass wir in Anführungszeichen nicht so viel Bewahrung brauchen. Wir brauchen nicht, um unser Mittagessen zu beten oder um einen Schlafplatz. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Aber der Schirm Gottes ist da. Wir entfahren als Christen Tag für Tag. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Wenn ich euch fragen würde, wer eine tolle Bewahrung erlebt hat mit Herrn Jesus, ich glaube, viele würden sich melden und sagen, das habe ich mit Gott erlebt. Aber warum scheint es so, dass Psalm 91 nicht das hält, was es verspricht? Wisst ihr, die Gedanken von Psalm 91 kommen an einer anderen Stelle auch vor. Das würde ich nennen den Psalm von Eliphas. Das kommt im Buch Hiob. Hiob 5, Vers 19. Ganz ähnliche Gedanken. In 6 Trübsalen wird er dich erretten, und in 7 wird dich kein Übel anrühren. In der Hungersnot wird er dich vom Tod erlösen, und im Kriege
von der Schwertesgewalt. Er will dich verbergen von der Geißel der Zunge, dass du dich nicht fürchten musst, wenn Verderben kommt. Über Verderben und Hunger wirst du lachen und dich vor den wilden Tieren im Lande nicht fürchten. Denn dein Bund wird sein mit den Steinen auf dem Felde und die wilden Tiere werden Frieden mit dir halten. Und du wirst erfahren, dass deine Hütte Frieden hat. Du wirst deine Städte überschauen und nichts vermissen. Und du wirst erfahren, dass deine Kinder sich mehren und deine Nachkommen wie das Gras auf Erden sind. Und du wirst im Alter zu Grabe kommen, wie Gabe eingebracht werden zur rechten Zeit. Siehe, das haben wir erforscht. So ist es. Darauf hören, merke es dir. Das war hier nichts anderes, als dem armen Hiob zu sagen, gestehe endlich deine Schuld und komm zurück unter dem Schirm Gottes. In gewissem Sinne hat er recht. In gewissem Sinne allgemein. Denn wenn wir in Sünde leben als Christen, wir bewegen uns selber außerhalb des Rettungsschirms Gottes. Ich weiß, ein überganter Bruder hatte als verheirateter Mann unheimliche Anfechtungen, weil er sich hingezogen fühlte zu einer anderen Frau. Und ging deswegen zu etlichen Seelsorge und eine sagte ihm klipp und klar, du, wenn du sowas machen würdest, würdest du den Schutz des Herrn nicht mehr genießen. Könnte dir alles Mögliche passieren. Der Rettungsschirm ist für dich nicht mehr da. Das Satin geheilt. Nur das Problem war, dass Hiob ein reines Gewissen hat. Und mit seiner überaus großen Gerechtigkeit und Ehrfurcht vor Gott, mit seinen ständigen Gebeten und Opfern, war er stets unter dem Schirm des Höchsten gewesen. Und auf einmal war alles anders. Über Nacht. Die Geschichte kennen wir ja, die Hiob nicht kannte. Hiob 1, Vers 8. Der Herr sprach zum Satan, hast du nicht gesehen, mein Knecht Hiob, denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsrum beschützt unter deinen Schutzschirm gestellt. Du hast dein Werk, seine Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Was geschah daraufhin? Daraufhin schickt Gott Hiob vorübergehend aus dem Rettungsschirm heraus. Damit Hiob sein gewaltiger Zeuge vor der unsichtbaren Wirklichkeit werden kann. Und das ist, was Gott manchmal macht. Das allerbeste Beispiel natürlich, Galater 4, Vers 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Wo war denn Jesus ursprünglich? In die ewige Gemeinschaft mit Gott, unter dem Schutzschirm Gottes. Gott sandte seinen Sohn vorübergehend aus dem Rettungsschirm heraus, um sein Zeuge zu sein, um uns zu erlösen, ewige Erlösung. Preisfrage. Psalm 91 wird einmal im Neuen Testament zitiert. Von wem? Vom Teufel. Bei der Versuchung des Herrn in der Wüste. Da sagt der Teufel zu ihm, bist du Sohn Gottes, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, Psalm 91, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das bedeutet, lass den Unsinn, Jesus. Geh zurück unter dem Schutzschirm Gottes. Lass doch die Erlösung sein. Wisst ihr, im Islam
Einer der Kernpunkte ist, dass Jesus nicht gekreuzigt worden ist. Und wenn man so islamische Internetseiten so durchliest, einer der Hauptargumente dafür ist Psalm 91. Das könnte nicht sein. Der Islam ist nicht verstehen, und oft werden wir auch nicht verstehen, warum Gott manchmal uns vorübergehend aus seinem Schirm herauslässt. Aber für Hiob war es so, damit er ein besonderer Zeuge sein durfte. Für Jesus war es so, dass er der Zeuge überhaupt wurde. Diese Mutter von 5 Kindern, die an Krebs erkrankt ist, ihre erste Reaktion war, dass sie gebetet hat: Herr Jesus, zeige mir, wie ich in dieser Situation ein besonderer Zeuge für dich sein kann. Das hat mich tief bewegt. Bei Bernhard Repsch habe ich gehört, der Chefarzt, den behandelt hat, ein total hartgesottener Atheist, hat sich bekehrt. Und Bernhard soll gesagt haben, vor seinem Tod: Allein deswegen bin ich froh, dass sie diesen Unfall hat. Eine Schwester aus Rumänien, die ich sehr schätze, die hat immer Nierensteine gehabt. Und vor Jahren war das so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste, zur Operation. Und ich sagte: Herr, warum nur? Warum? Warum trifft es mich? Ich war ganz erstaunt, sie kam auf eine Privatstation neben einer Securitate-Mitarbeiterin, die auch dort lag. Das ist sowas wie KGB, da nur mindestens genauso schlimm. Ja, und diese Schwester gab Zeugnis von dem Herrn Jesus. Und diese Securitate-Mitarbeiterin, die bekehrte sich. Und wurde eine fröhliche Christin. Die haben heute noch Kontakt. Da hat diese Schwester gesagt: Herr, wenn es so ist, dann schick mich öfters ins Krankenhaus. Schick mich öfter aus deinem Schutzschirm heraus. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich denke wirklich, dass diese These stimmt, dass der Psalm 91 wirklich real ist und dass er mein und dein Psalm ist. Wir sollen wirklich öfters den Psalm beten. Ich tue es immer wieder. Ich denke, dass auch der Schirm Gottes ganz real ist. Und sollten wir uns mal außerhalb dieses Rettungsschirms befinden? Der Teufel möchte uns glauben lassen, dass Gott uns verlassen hätte oder seine Liebe nicht mehr gilt für uns oder dass Gott einfach wegschauen würde. Aber Gott ist weder ohnmächtig noch ist er eingeschlafen, sondern er möchte, dass wir ganz besondere Zeugen sein, sind für ihn in so einer Zeit. Und es ist vorübergehend, spätestens in der Ewigkeit. Aber auch vielleicht schon früher wird es ganz anders sein. Als mein Vater da 3 Jahre lang bettlägerig war, 2 Beinamputationen, er hat sich bekehrt auf dem Leidensbett. Und ich habe ihm versprochen: Vater, wenn du bei Jesus bist, du wirst 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. Der hat mir geglaubt. Der hat mich mit seinen blauen Augen angeguckt und immer so gemacht. Er freute sich auf so ein Rennen. Und ich glaube, heute rennt er da mit unter 10 Sekunden 100 Meter. Es ist immer vorübergehend, wenn du Christus Jesus gehörst. Psalm 91 ist
wahr, wahrhaftig ist das Wort Gottes für dich und für mich in diesem Leben und in der Ewigkeit sowieso. Und wenn wir uns außerhalb dieses Schirms wähnen, dann ist Gottes Liebe und Wertschätzung noch glühender als je zuvor. Ich möchte schließen mit dem, was sich im Neuen Testament als die Entsprechung und Erweiterung des Psalm 91 erachte. Römer 8, Abvers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem Allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Psalm 91. Ganz persönlich für dich und für mich. Amen. Amen.